Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Hallo und so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge, zu einer ja besonderen Folge Nachtschatten. Heute nämlich eine Folge, die irgendwie längst überfällig war, wenn ihr mich fragt, Nachtschatten meets Nachtschatten. Denn falls es hier irgendjemand noch nicht weiß, es gibt ja auch einen gleichnamigen Verlag, der mindestens ebenso wertvolle Aufklärungsarbeit leistet wie wir bzw. die Kollegen von Sonar. Der Nachtschatten Verlag, das ist definitiv auch ein, ja, Pionierprojekt, finde ich, kann man schon sagen, für die Rauschkultur. Und wir wollen euch eben heute ein bisschen die Verlagsgeschichte vorstellen. Und warum machen wir das? Naja, weil es erstens sehr verständlich den Wandel im Laufe der Zeit darstellt. Also nicht nur den Wandel der Rauschkultur an sich, sondern auch den Wandel vielleicht innerhalb der Drogenpolitik von früher bis heute. Und wir wollen außerdem auch mal so einen kleinen Überblick über das Verlagsportfolio geben. Denn ja, vielleicht möchte ja der eine oder die andere auch noch nach dem Podcast hier, ne, sich weiter über oder tiefer über Themen informieren. Und ja, nicht zuletzt wollen wir natürlich mit dieser Folge auch das Engagement würdigen, das der Verlag und natürlich auch seine Mitarbeitenden als ja, Substanzaktivistinnen leisten. Dafür hat Rü niemand Geringeren als den Gründer Roger gewonnen. Und Roger, ich würde sagen, ich habe jetzt so viel geredet, stell du dich doch einfach mal selbst vor. Und siehst du dich denn auch als Substanzaktivist?
Ja, das kann man so bezeichnen, unter anderem. Also nicht nur, ich bin auch ein Politaktivist. Aber Substanzaktivist ist ein interessantes, gutes Wort auf jeden Fall. Ich habe mich schon seit frühester als Kindheit, würde ich sagen, also ab 16 für diese Themen interessiert, also auch konsumiert, mit Haschisch angefangen und mit LSD mit 16 und dann mit 19 habe ich mich schon selbstständig gemacht als Marktfahrer nach einer kaufmännischen Lehre auf einer Bank. Und dann bin ich auf den Markt gefahren, zuerst so mit Kunsthandwerk, danach mit Paraphernalia, indischen Pfeifen und so weiter. Und dann kamen Bücher dazu und diese Bücher wurden mir beschlagnahmt. Das waren nämlich Hanfbücher, Kochbücher, Anbaubücher mit Hanf. Und das war in dieser tiefsten Mittelalter der Drogenprohibition, also in den 70er Jahren, noch ein ganz großes Problem. Also ich wurde damals angezeigt für die Anklage war, hieß öffentliche Aufforderung zum Drogenkonsum. Das war damals ein richtiges Verbrechen. Dafür hatte ich 3 Wochen auf Bewährung, Knast gekriegt. Und das wollte ich einfach nicht auf mir sitzen lassen, weil ich wollte ja niemand auffordern, ich wollte aufklären. Ich habe da selbst als Konsument auch gesehen, wie viele Leute gerne selbst konsumieren. Und da war ich schon da der Ansicht, die sind einfach auf Informationen angewiesen. Also das größte Problem an der Prohibition, am Verbot von Drogen sind ja nicht die Drogen selbst, sondern das Unwissen. Und das kann man nur ändern, wenn man eben Wissen vermittelt.
Ja, damals gab es ja auch noch kein Internet. Ne? Selbst als ich jung war und angefangen habe zu konsumieren, ich habe auch sehr jung mit 13 angefangen, da hätte ich das gerne gegoogelt, da hätte ich mir solche Infoseiten gewünscht. Und ich kann mir vorstellen, jetzt ist es vom Kunsthandwerk zur Rauschkultur ein weiter Weg. Wie hast du das denn durchgezogen? Da muss es doch jemand in deinem Umfeld gegeben haben, der gesagt hat, ganz schlechte Idee, wirtschaftlich auch bedenklich und du hast es trotzdem gemacht.
Naja, solche Gedanken habe ich mir damals gar nicht gemacht. Wenn man bei jedem Projekt, das man startet, immer die Wirtschaftlichkeit oder die Erfolge vor Augen hat, dann kann man kaum was machen. Also man muss einfach auch überzeugt sein von etwas und denkt, nee, das ist wichtig. Also ich habe nie das Geld im Vordergrund gesehen, wenn ich etwas gemacht habe in all diesen, ja, bald 50 Jahren oder 45 Jahren, wo ich selbstständig bin. Ich habe immer Neues angefangen, ich habe eine Buchhandlung gemacht, ich habe ein Musikfestival auf die Beine gestellt und. Also wenn man da immer überlegen würde, bringt es das? Nee, das, man muss das einfach auch aus Überzeugung machen. Genau, und dann habe ich angefangen, einfach Bücher herauszugeben, auch als Antwort auf diese Verurteilung. Also so gesehen ist der damalige Staatsanwalt, der mich verurteilt hat, auch eine Art Pate vom Verlag.
Wie bist du denn zum Beispiel auf die die Autoren gekommen? Wie hast du vielleicht die Bücher gefunden? Oder genau, dass du da vielleicht nochmal was zu erzählst.
Also das erste Buch, das hieß Hanf in der Schweiz, das zweite Cannabis Helvetica, da kam der Autor auf mich zu, weil damals, als ich verurteilt wurde, gab es noch so eine schwarze Liste von verbotenen Drogenliteratur. Und die kam bei mir in die Akten rein, weil der Richter sich auf diese schwarze Liste abgestützt hat. Das war sein Fehler und dadurch hatte ich Zugang zu dieser schwarzen Liste und die habe ich dann veröffentlicht und das kam auch den Medien ziemlich groß. Und so ist der erste Autor, Thomas Kessler, ein Hanfaktivist aus dieser Zeit, auf mich gekommen. Später waren natürlich weitere Leute durch das Thema, haben gedacht, okay, da gibt's den Nachtschattenverlag, da können wir mal anfragen, ob ich ein Buch veröffentlichen kann. Es gibt drei Varianten, eben dass Autoren zu uns kommen mit einer Idee oder wir ein Thema bearbeiten wollen und ein Buch herausgeben, nicht nur als Verleger, sondern auch als Herausgeber aufgestellt sind und da Themen suchen, Autoren suchen, die uns da helfen. Und das dritte ist natürlich Übersetzungen aus anderen Sprachen, wo ich sehe, das ist ein gutes Buch, das müsste unbedingt in deutscher Sprache erscheinen. Also die drei verschiedenen Möglichkeiten haben wir.
Ja, Roger, also erstmal nochmal vielen Dank von meiner Seite jetzt auch, dass du hier jetzt endlich vor dem Mikro bist. Und Jesse hat es eingangs erwähnt. Tatsächlich sind wir ja zu Anfang, als wir diesen Podcast so aus dem Boden gestampft haben, da sind wir auch so ein bisschen rübergegangen. Es gab so diesen Blitzgedanken, na, kommst du da zu Verwirrung? Ach nein, wird schon nicht, ganz andere Zielgruppe. Und tatsächlich haben wir dann auch Zuschriften erhalten und im Nachhinein muss ich sagen, oh, shame on us, ja, dass wir das gar nicht so richtig klar gemacht haben, als wir angefangen haben, diesen Namen einfach zu adaptieren. Umso schöner, dass es jetzt irgendwie möglich ist, einfach das nochmal klarzustellen, genau, und eure Arbeit über die Zeit so zu würdigen. Ja, also vielleicht kannst du ja einfach noch mal ein bisschen erzählen. Also du hast jetzt so die Anfänge erzählt, ja, spektakulär. Also ich sage jetzt mal Drogenaktivist, check. Und wie ist es denn eigentlich dazu gelungen, diesen Verein, hätte ich fast gesagt, diesen Verlag jetzt wirklich zu etablieren, also so in die Spur zu bringen? Was waren so Meilensteine und Highlights auf dem Weg dahin?
Also vielleicht da angedockt am was du gesagt hast, immer auch mit dem Nachtschatten ganz kurz und eurem Namen. Also ich habe natürlich da gleichermaßen von Leuten wie auch von Hans Gust und von anderen Leuten aus Berlin, aber auch aus Deutschland, Schweiz, da haben die Frage, habt ihr was zu tun mit diesem Podcast und so? Habe ich gesagt, nee, so direkt nicht, aber es sind natürlich viele gemeinsame Leute und Freunde, wie du selber, Rü, wo wir uns seit Jahrzehnten auch kennen oder auch den Hans Gusto. Also sehr viele Parallelen. Also ich habe das nie so wirklich als Konkurrenz empfunden. Eigentlich so schmeichelt ja auch ein bisschen, wenn man den Namen nutzt, ja, der schon eingeführt ist von uns. Also, und trotzdem hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass wir noch enger zusammenarbeiten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich finde es gut, wenn wir da jetzt eben zusammenkommen und auch weitere Gemeinsamkeiten Zeit finden. Aber zurück zur Geschichte vom Verlag, eben die ersten 10 Jahre, da habe ich das tatsächlich, war der Nachtschattenverlag eher so ein Schattendasein. Das habe ich so nebenbei gemacht, als Hobby, da habe ich eine Buchhandlung gegründet und dann im 96 kam dann noch die Eve und Rave Gründung in der Schweiz dazu mit Gusto und das war so, ja, kann man sagen, so die eine ganz intensive Zeit, auch mit der Rave-Kultur, die aufgekommen ist und alles Mögliche in dem Bereich. Hanflegalisierung war ich auch aktiv in der Schweiz. Und erst so 1994 aufwärts, so habe ich dann mich mehr dem Verlag gewidmet. Einer der Highlights war natürlich auch von Anfang an die Beziehung zu Albert Hofmann, dem LSD-Entdecker, wo ich dann auch später die Bücher von ihm verlegt habe. Ihn habe ich so lange gekannt, wie es der Verlag gab. Also 1984 habe ich mit ihm die ersten Veranstaltungen gemacht, also einen Vortrag und Gesprächsrunden. Später kam dann Kontakt mit Christian Rätsch, mit ihm habe ich mich sehr, sehr eng verbunden gefühlt und auch viel erlebt. Auch in dem Ganzen mit Christian und Gusto und Albert. Also es sind viele Highlights passiert, bis hin so Reisen nach Eleusis oder also in Griechenland und. Das waren schon, also auch im Nachgang von den 40 Jahren, waren das eigentlich für mich richtig wichtige Geschenke und das, was mich am meisten berührt hat, diese Beziehung mit diesen Autoren. Und ist da klar, als Pfleger kriegt man dann ganz andere Dinge mit den Autoren, also eine ganz andere Intensität. Man sitzt zusammen, redet über das Projekt und versucht auch zusammen richtig schöne Bücher zu machen. Und das ist eine ganz andere Ebene als das, was man dann natürlich als Leser dann von einem Buch dann bloß liest.
Weil mich würde es zum Beispiel interessieren, was sind denn so deine Highlights? Also ich habe mir die Publikation angeguckt und dann sind da so Sachen, die hat man natürlich schon mal gehört, Lucys Rausch und so. Aber was sind so, du hast ja schon Meilensteine gesagt, aber vielleicht gibt es da so eine persönliche Geschichte hinter, dass du sagst, bei diesem und jenem Buch oder, keine Ahnung, so eine kleine Anekdote oder so?
Also gerade im Zusammenhang mit Albert Hofmann gibt es 2, 3 wunderschöne Buchgeschichten. Also das eine ist die Herausgabe des Buches Maria Sabina. Albert Hofmann hat ja nicht nur das LSD entdeckt, sondern hat auch als erstes das Psilocybin synthetisiert und war auch im Zusammenhang mit Pilz, mit der Maria Sabina, diese Schamanin aus Mexiko, dem Thema sehr nahe. Und so haben Christian und ich uns das überlegt, wir könnten zum 90. Geburtstag von Albert Hofmann ihm ein Geschenk machen, nämlich dieses Buch von Maria Sabina zu übersetzen und mit Beiträgen von Burschen und Leuten aus dem deutschsprachigen Raum zu ergänzen. Das haben wir alles im Geheimen gemacht und daraus ist ein wunderschönes, fantastisches Buch entstanden. Das wird dann, wie gesagt, dann 1996 im Januar dem Albert Hofmann zu seinem 90. Geburtstag überreicht haben. Das alles in allem war eines der Highlights der ganzen Verlagsgeschichte, weil das war schon sehr berührend, wie auch Albert darauf reagiert hatte und all die Burscher und Freunde, die da mitgeschrieben haben, die auch mit dabei waren in Basel. Also das war einer der definitiven Highlights.
Vielleicht kann ich mal einhaken, aber also ich habe natürlich ja auch den Nachtschattenverlag ziemlich früh, also nicht in den Anfangszeiten, da war ich noch nicht dabei. Das war für mich jetzt auch super interessant, aber dann relativ schnell auch kennengelernt. Und für mich war zum Beispiel, oder in der Zeit, als ich so enger angefangen habe, mich zu beschäftigen, ich glaube, ein Meilenstein war wirklich diese Herausgabe des Werks Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, ne? Was ihr aus dem Amerikanischen, glaube ich, übersetzt habt und noch was hinzugesetzt habt, kannst du vielleicht gleich nochmal genau erzählen. Und das kursierte so in Kreisen als die gelbe Bibel, ja, und hat, glaube ich, also einen Wahnsinnsimpact gehabt, einfach in der Verbreitung auch über so Grundwissen über Cannabis, ja, und Entdämonisierung, sage ich jetzt mal, von Cannabis, ne? Weil wirklich so, ja, neue Wissensgrundlagen einfach da waren und es eben wirklich über, ja, auch um die Nutzpflanze ging. Und das hat ganz vielen Leuten, glaube ich, die Augen geöffnet. Stimmst du dazu?
Definitiv. Zur Geschichte von diesem Buch muss ich aber leider was sagen, dass wir haben es nicht selbst als Originalausgabe zu Beginn veröffentlicht. Das war der 2001 Verlag. Mhm. Das hätte unsere Kapazität, sprich auch unsere finanziellen Möglichkeiten bei weitem übertroffen. Also wir sind noch immer ein Kleinverlag und so gerade dieses Buch, das wollte Matthias ja unbedingt auf Hanfpapier gedruckt haben, was er auch geschafft hatte, das wäre für uns eine zu große Nummer gewesen damals. Das hat, wie gesagt, der 2001 Verlag so gedruckt und hat auch mehr die Möglichkeit gehabt, das so zu verbreiten. Wir haben erst später dann in Lizenz übernommen, wo es der 2001 Verlag gar nicht mehr gab. Wir haben es jetzt seit mindestens 10 Jahren und auch schon in den 5, 6 Auflagen. Ich glaube, insgesamt gibt es weit über 40 Auflagen und glaube mittlerweile bei ungefähr 150.000 Exemplaren, die verkauft wurden davon. Und wie du richtig sagst, es war wirklich so die gelbe Bibel, die Hanfbibel, die hat damals wirklich diese ganzen Hanfdiskussionen und auch das Wissen um den Hanf ausgelöst. Also von dem her war das schon, wenn es auch nicht in der Originalausgabe bei uns erschienen ist, ein Meilenstein und ein ganz, ganz wichtiges Buch. Und noch immer. Also Matthias sagt immer wieder, in dem Buch muss man gar nichts ergänzen. Das ist immer noch genauso wie damals vor 30 Jahren, 35 Jahren. Das, was da drin steht, ist immer noch gültig und ist auch eine Art Krimi der Hanfverbotsgeschichte. Also die ganze Aufarbeitung, wie es überhaupt zum Hanfverbot gekommen ist, da steht das alles drin und das ist wirklich ein Wirtschaftskrimis und dergleichen.
Ja. Ja, und dann gab es später ja auch, also gab es natürlich bahnbrechende AutorInnen und Autoren, also hast jetzt einige schon genannt. Auf jeden Fall sollte man, glaube ich, noch Markus Berger auch nennen, ne? Der ja auch so eine Art Aushängeschild, glaube ich, von euch ist, ne? Kannst du ja vielleicht gleich nochmal sagen. Also mehrere Standardwerke insofern auch zu Substanzen eben jetzt vorgelegt hat, ja, der, glaube ich, als erster so im deutschsprachigen Raum wirklich gebündeltes Wissen auch zu vielen Substanzen zusammengetragen hat. Und dann gibt es so eine Art von so Spin-offs oder Projekten, ne? Wie zum Beispiel Markus ja auch seinen eigenen Kanal, die Drug Education Agency, ne? Jetzt mal so auf unsere HörerInnen gemünzt, das ist ja sicherlich auch ein Tipp, ne? Mal da rein zu riechen oder mal zu schauen, ja, YouTube-Kanal. Und natürlich die große Nummer der letzten Jahre war sicherlich Lucys Rausch.
Ja, Lucys Rausch feiert auch Geburtstag, wie der Verlag, also Verlag 40 Jahre, die Lucy 10 Jahre. Das ist tatsächlich ein Highlight für uns auch, auch wenn es jetzt in den Abozahlen noch nicht dort ist, wo wir uns das gerne wünschen würden. Da müssen wir auch ein bisschen im Moment Dinge ändern oder angehen. Aber da ist tatsächlich der Markus auch Chefredaktor der Lustis Rausch und uns verbindet natürlich auch seit vielen Jahren schon ganz viel über die ganzen Thematik und wie du auch das richtig gesagt hast, ist Markus ein ganz wichtiger Mensch im Verlag des Nachtschattenverlages und in all den Aktivitäten, die wir machen. Die EA wird ja jetzt als Nachtschatten-TV weitergeführt, kommt jeden Monat einmal raus. Auch das macht der Markus und ist auch Mitherausgeber von vielen Büchern, ist auch mit in der Gestaltung des Verlagsprogramms, auch jetzt zusammen mit dem Lukas, da kommt dann später noch dazu. Also er ist da auf verschiedenen Ebenen, gehört zum, ganz klar zum Team und zum engeren Kreis. Wir sind ja nur ein kleines Team, wir sind ja nur so 3-4 Leute insgesamt, aber da gehört eben der Markus auch ganz eng dazu.
Welche neuen Ideen und Formate habt ihr so gerade in der Pipeline? Was ist da geplant?
Ja, im Bereich vom Magazin werden wir Veränderungen, ich jetzt noch nicht im Detail alles sagen kann, aber es ist so natürlich, dass wir auch mit dem Zeitgeist gehen müssen. Also gedruckte Medien, auch Magazine, sind heute einfach sehr schwierig zu verkaufen. Das ist einfach eine Tatsache, ja, dass die Leute viel mehr, du vorher schon gesagt hast, googeln gehen, Informationen da suchen gehen, da sich bekannt zu machen und irgendwie so ein Magazin am Leben zu halten, ist definitiv nicht mehr einfach. Wir müssen auch den Schritt, oder haben schon länger Zeit gemacht, wir haben ja diese Lucys Magazin Plattform, wo täglich neue News reinkommen, Agenda wird da gepflegt. Also das ist schon eine sehr interessante Plattform, also das müsste man sich eigentlich abonnieren und jeden Tag mal drauf gucken. Ab da gehen unsere Überlegungen hinein, wie können wir das noch besser kommunizieren, das wird noch besser wahrgenommen werden. Das wird da tägliche Psychedelic News aus unseren 4 Grundthemen, also Hanf, Ethnobotanik, Wissenschaft und Kultur. Wie können wir das noch besser verbreiten, dass die Leute auf unsere Webseite kommen, auch die Lucy kaufen und die ist am Kiosk auch Pressehandel, aber auch da ist es nicht einfach wahrgenommen zu werden. Also es ist eine Herausforderung, so ein Magazin am Leben zu erhalten.
Worauf freust du dich aber trotzdem besonders im nächsten Jahr zum Beispiel?
Ich hatte Michael Karus, auch sehr bekannt, gerade auch aus dem Buch von Matthias Bröckers, der Wiederentdeckung. Der hat nämlich damals so den wissenschaftlichen Teil beigetragen. Das ist auch ein alter Aktivist. Der kam vor einiger Zeit auf uns zu und der möchte mit dem Franjo Grotenhelm, der große Mann im Bereich Hanfmedizin, zusammen mit uns ein Buch machen über 99 Gründe, wieso man Cannabis lieben müsste. So, in die Richtung ein Buch zu machen für nächsten Frühling, das wird sicher gut, gerade im Kontext der Hanflegalisierung in Deutschland. Ein wichtiges Buch, das wir da ziemlich groß promoten werden. Also das wird sicher unser Schwerpunkttitel im Frühjahr sein.
Das klingt sehr, sehr
spannend. Ich möchte mal bisschen auf die dem Wandel der Drogenkultur aus deiner Perspektive würde ich mir gerne erklären lassen, weil ich würde zum Beispiel sagen, dass auch Konsum zugenommen hat. Es ist eine subjektive Wahrnehmung, also weiß ich nicht, du hast auch gesagt, du hast früh angefangen mit 13, wolltest dann mehr Infos haben. Wie empfindest du denn den Wandel der Rauschkultur, wenn du ihn in wenigen Worten beschreiben müsstest?
Ganz einfach gesagt ist das Angebot natürlich viel größer geworden. Also ich habe mit 16, nicht mit 13, aber mit 16, 1975 angefangen. Da gab es vor allem verschiedene Haschischsorten aus aller Welt. Da gab es LSD, ja, vielleicht ab und zu mal Pilze, Opiate natürlich, und dann war es das. Also die ganze Zunahme, das war ja mit der Rave-Kultur in den 90er Jahren, wo es dann eben alle möglichen Substanzen gab, die Abwandlungen so von MDMA und so weiter, diese ganze Pika-Tika-Geschichten von Sascha Schulgin, diese ganzen auch Chemiebibeln, nicht Hanfbibeln. Es gab so eine Wahnsinnsschwemme an Substanzen. Und ich glaube, das heutige Problem ist nicht vor allem der Mischkonsum dieser verschiedenen Substanzen, auch wieder das Wissen darum. Ich weiß nicht, ob es wirklich viel mehr zugenommen hat. Also wahrscheinlich schon, aber ich glaube, der Rausch war schon immer ein wichtiges Thema. Also früher haben die Leute nur gekifft und Alkohol getrunken, weil es nicht mehr gab. Und heute haben sie andere Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist viel mehr, es ist einfach, sich zu berauschen, ist schon ein Urbedürfnis vom Mensch. Und wenn er feiern will, dann nimmt er halt auch Substanzen dazu. Und das vielleicht wird heute mehr gefeiert und die Ton auch mehr konsumiert. Das mag sein.
Jetzt hast du ja gesagt, zu Beginn deiner Arbeit, da bist du auch schon ein bisschen du bist in die Illegalität gedrängt worden. Deiner Meinung nach zu Unrecht, meiner Meinung nach auch. Wie hat denn sich deine Reputation im Laufe der Zeit geändert? Also ist es immer noch so, dass du, weiß ich nicht, vielleicht schief angeguckt wirst und da sagt man, na, der Roger, der macht irgendwas mit Drogen?
Ja, das ist auf jeden Fall immer noch so, zum Teil. Nicht mehr so wie damals. Und es gibt natürlich auch wie in Deutschland, auch in der Schweiz unterschiedliche Kantone oder Bundesländer. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich in gewissen Kantonen noch immer Probleme hätte. Also ich möchte auch mit meinem Verlag nach wie vor nicht in Bayern zu Hause sein. Ich möchte auch nicht im Wallis in der Schweiz zu Hause sein. Da, wo ich jetzt bin, in Solothurn, da habe ich schon sehr viel Unterstützung. Also da gab es auch mal eine kleine Anekdote so im Zusammenhang mit Truckchecking und Even Rave. Habe ich so in einer Apotheke in Solothurn das Drug-Checking angeboten. Da gab es dann eine Anfrage beim Regierungsrat, also beim Politiker des Bundeslandes da, ob das alles rechtens ist, was ich da tue und ob man nicht diesen Lickensdorfer mal überprüfen sollte und so weiter. Und hat die Regierung dann klar geantwortet, genau solche Leute wie ich muss es mir geben. Ich sei wichtig für die Drogenprävention und Aufklärung. Also ich habe da schon guten Rückhalt da in der Stadt und dem Kanton, wo ich bin. Aber wie gesagt, es gibt immer noch Leute, die mich dafür auch schief angucken und das so richtig gesellschaftsfähig und akzeptiert ist es immer noch nicht. Aber das Drogenproblem ist in der Stufe der Probleme der Durchschnittsmensch jetzt nicht mehr an oberster Stelle und deswegen kann man auch Dinge umsetzen, jetzt auch in der Schweiz mit diesem auch quasi fast Handlegalisierung in den Städten, der Drogenabgabe und. Also es erzeugt nicht mehr so die gleiche Angst wie noch vor Jahrzehnten und das lässt auch mehr Dinge zu, die man auch verändern kann in dem.
Fangen wir mal mit den kritischen Stimmen an. Was sagen die denn so? Was ist denn der größte Vorwurf, dem du dich bis heute immer noch stellen musst?
Ja, Drogenverherrlichung, dass ich das irgendwie die Gefahr nicht ernst nehme und die Risiken. Und im Zusammenhang mit Drug-Checking gab es auch immer die Einwand, oh, das sei ein Dealer-Service und so weiter. Ich verherrliche keine Substanzen. Ich sage einfach, jede Substanz hat Risiken. Und wenn man die Risiken aber kennt, kann man sie einschätzen und kann man irgendwie damit umgehen und auch entscheiden, ob man die Risiken eingehen will oder nicht. Aber das ganze Leben ist voller Risiken. Wenn ich nicht weiß, dass Autos über die Straße durchfahren, werde ich auch überfahren, wenn ich da nicht drauf achte. Also ich muss auch den Risiken bewusst sein und dann kann ich auch ein Risikomanagement betreiben. Das heißt, dass ich mich dementsprechend verhalte und mich entsprechend vorbereite, nachbereite oder gewissen Mischkonsum nicht mache und so weiter. Also verherrlichen würde ich jetzt keine Substanzen, aber ich sage, jeder kann damit umgehen, wenn er sich damit befasst und die Risiken kennt.
Mhm. Das ist ja auch was anderes, weil wenn man informiert, also ja, was ist denn das positive Feedback? Konzentrieren wir uns doch mal darauf.
Also als positives Feedback kann ich sicher die Akzeptanz auch seitens Behörden auch sehen, dass die auch akzeptiert haben, dass die meine Arbeit wichtig ist, dass das eigentlich müsste ich ja gefördert werden dafür, aber das ist, da bin ich noch weit weg davon. Aber das wird schon respektiert und akzeptiert, dass meine Arbeit wichtig ist. Also das fahre ich auch jetzt im Zusammenhang mit den 40 Jahre Nachtschattenfeierlichkeiten, die wir dieses Jahr da hatten, also von den Medien her, aber auch von den Behörden her. Ich wurde sogar, in der Schweiz heißt das Lotteriefonds, das ist so eine Unterstützung seitens des Staates. Also auch die haben mich da unterstützt. Vor 10 Jahren, als ich das in Solothurn, das Jubiläum gemacht habe, also der Stadt, wo ich zu Hause bin, da wurde ich auch von den Stadtbehörden selbst unterstützt. Also ich kriegte schon viel positiven Support.
Ja, das kann ich ja auch nochmal ergänzen, das muss man ergänzen, weil also hier spricht jetzt auch jemand, der es gewohnt ist, glaube ich, ein Mensch des Understatement zu sein. Ich meine, du bist vorhin jetzt auch mal kurz so nur rüber gehuscht, ja. Du warst zwischenzeitlich ja auch, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange ist es her, 10, 15 Jahre, warst du ja auch das Gesicht eigentlich der Schweizer Cannabis-Legalisierungskampagne, die dann ganz knapp, glaube ich, gescheitert ist, so in der Form oder nicht so umgesetzt werden konnte. Und du hast auf jeden Fall auch Legendenstatus, ja, und bist ja auch in der deutschsprachigen Schweiz wirklich eine Größe, ne, für Menschen, die sich irgendwie schlau machen wollen über Substanzen oder eben über Rauschkultur tatsächlich irgendwie da auch ein Faible für haben oder das auch wichtig als wichtig erachten. Und ich glaube, dein persönlicher Impact und der des Verlags, den kann man gar nicht unterschätzen.
Danke.
Nochmal lobende Worte. Ich habe ja auch rausgehört, du hast da ja schon proaktiv auch Einfluss auf die Drogenpolitik. Wenn wir hier bei Wünsch dir was wären, und ihr habt ja schon noch mehr Glück gehabt als wir hier in Deutschland, was würdest du dir denn noch wünschen? Und zwar sehr zeitnah.
Also jetzt für Deutschland oder für die Schweiz oder allgemein?
Du darfst, also genau, wir sind bei Wünsch dir was, erstmal die Schweiz und dann Deutschland. Was müsste da relativ zeitnah geschehen, deiner Meinung nach?
Also immerhin hat Deutschland jetzt ist ein Schritt weiter als wir in der Hanflegalisierung. Ich hoffe auch, dass das so bleibt, auch wenn allenfalls die Regierung wechseln sollte. Ich hoffe schwer, dass das so bleibt, weil das ist natürlich auch ein Meilenstein und da sind wir weiter hinten. Also die Schweiz, wir waren kurz davor, vor ja, beinahe 20 Jahren, wir sind fast auch da einen weiten Schritt gegangen. Also im letzten Moment wurde das dann verhindert und daraus ist dann die Hanfinitiative gestartet, das wäre ein eigenes Thema, wieso das so gescheitert war damals. Es war seitens Behörden zu wenig akzeptiert worden, dass man einfach kifft und dass da Hanfläden waren, die das, man hat nicht darauf reagiert. Man hat es dem offenen Markt sozusagen ins offene Messer laufen lassen. Das war das Problem damals. Und ich wünschte mir, dass wir jetzt in der Schweiz natürlich möglichst schnell auch diese Hanflegalisierung umsetzen, aber auch bei allen anderen Substanzen noch substanzbezogene Lösungen finden. Man kann nicht alle Substanzen gleich behandeln in der Entkriminalisierung. Also das muss man von Substanz zu Substanzgruppe neu definieren. Aber auf jeden Fall muss diese Prohibition der Substanzen einfach dringendst aufhören. Also das ist wirklich, das schafft nach wie vor mehr Probleme, als es vorgibt zu lösen. Und das wirklich mir, dass da Vernunft einkehrt und dass alle Substanzen eigentlich entkriminalisiert werden, möglichst bald.
Und dann frage ich mich noch, also teilweise ist das Wissen in den Büchern, böse Zungen würden sagen, veraltet. Was ist denn so das, wo du jetzt sagst, da müsste man nochmal, weiß ich nicht, vielleicht wissenschaftlicher aufarbeiten oder so ein bisschen evidenzbasierter vielleicht nochmal nacharbeiten?
Ist auch wieder schwierig, weil wir ja so viele Themen bearbeiten. Also es geht ja auch manchmal schnell, dass ein Thema nicht mehr aktuell ist oder nicht mehr gefragt ist. Zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Hanfmedizin, die medizinische Anwendung von den ganzen Cannabisprodukten. Das war vor ein paar Jahren noch so ein totaler Hype. Diese Bücher sind im Moment ziemlich im Keller im Verkauf. Die sind nicht mehr gefragt. Aber es ist aber auch wiederum ein Problem des Internets, respektive des ganzen Möglichkeiten und auch Amazon, da kommt dann noch dazu, dass auch Gift für alle Verlage und Buchhandlungen und alle. Aber es gibt Leuten die Möglichkeit, auf die Schnelle ein Buch zu schreiben, die können dann die guten Bücher von unserem Verlag lesen und machen eine Zusammenfassung, schreiben, hier steht alles drin über Hanfmedizin oder CBD oder was auch immer und veröffentlichen das dann über Amazon und andere Plattformen als im eigenen Verlag. Und es gibt viele solche Beispiele, wo ein Thema einfach in kurzer Zeit einfach breitgeschlagen wird, dass jeder das Gefühl hat, oh, ich kann zu dem Thema auch was schreiben oder ich kann mir eben die Infos kurz zusammentragen und zum günstigen Preis ein Buch mit gutem Marketing dahinter vermarkten. Und so werden auch die Themen verwässert, respektive dann schnell der Normaldurchschnittsleser oder Konsument geht auf Google oder und sucht bei Amazon ein Buch und kauft sich das da. Das ist schwierig, dagegen anzukommen. Und
ja, und sicherlich sind auch nicht von jeder Ausgabe sind jetzt Neuauflagen möglich, einfach finanziell oder sowas. Ne? Das sind dann einfach Klassiker, ne, die man irgendwie im Regal hat. Und natürlich würde man dann Details oder auch ganze Passagen heute ganz anders gestalten, stelle ich mir jetzt vor, ja. Oder Forschungsergebnisse, die hat man damals dann einfach nicht gehabt, ja, oder das Wissen, ne? So aus der User-Szene zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite seid ihr ja auch sehr gut dann irgendwie diese Themen, also das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, ne? Das finde ich ja wirklich fantastisch, dass wirklich solche Anthologien auch entstanden sind, sagen wir jetzt mal DMT oder so, ja, wo ihr wirklich ja auch Meilensteine gesetzt habt, ne, wo ihr wirklich ganz vorn dabei wart und das zusammengetragen habt und damit erstmal so Grundwerke vorgelegt habt. Ne.
Das ist schon so, das ist wandelt sich auch, du hast gerade angesprochen, DMT ist so eine Substanz, die seit Jahren immer mehr aufkommt und da gibt es auch ganz interessante Themen, die da dazu neu aufkommen, wie diese DMT-Begegnung mit so Entitäten, wo man begegnet darauf, das wäre noch vor 10 Jahren überhaupt kein Thema gewesen. Da entstehen da so neue Themenkreise, die auch sehr spannend sind zu bearbeiten, wo auch Autoren auf uns zukommen und sie sehen, ah, wir haben schon ein Buch in die Richtung gemacht, dann können wir das ja vertiefen und erweitern. Und auf der anderen Seite gibt es, wie du auch gesagt hast, Klassiker, auch mir manchmal das Herz blutet, wenn ich denke, ach, das läuft nicht mehr, da habe ich so viel Energie und Kraft reingegeben, dass das rauskommt. Und dann sehe ich, da gehen ja noch ein paar Dutzend Bücher über den Ladentisch und die dann nicht mehr weiter zu verkaufen, bin ich dann auch schade, weil ich denke, nee, das ist ein Klassiker, die braucht es nach wie vor. Und da gibt es aber auch zum Glück die Möglichkeit heute im Book on Demand, also dass man solche Bücher dann nur noch so 10, 20, 50 Mal nachdrucken muss. Also das hilft auch uns als Verlag, dass wir jetzt nicht jedes Buch im Offset zu tausenden Drucken nachdrucken müssen. Also wir versuchen schon, möglichst viel von unseren alten Büchern nachzudrucken, weil wir einfach der Überzeugung sind, das ist Wissen, das nicht verloren gehen darf. Und auch wenn es nur wenige sind, die wir verkaufen im Jahr, wir wollen sie lieferbar halten. Aber es ist nicht einfach, diese Entscheidung manchmal zu fällen.
Ja. Man könnte ja auch die Zielgruppe neu denken. Ich meine, stellt doch eure Inhalte auf TikTok hoch, denn auch die jüngere Generation möchte ja gut informiert werden. Ihr müsst ja nicht gleich tanzen. Ich möchte jetzt zum Schluss der Folge geben wir sonst immer so ein bisschen Safer-Use-Tipps. Heute möchte ich auch so kleine Takeaway für die Zuhörenden mitgeben, was wichtig beim Lesen von Drogenliteratur ist. Also gibt es sowas wie verherrlichende Drogenliteratur? Also wahrscheinlich klar als Roman, sowas wie, weiß ich nicht, Fear and Loathing in Las Vegas. Aber genau, vielleicht kannst du da noch ein paar Tipps an die Hand geben.
Ich habe es gerade vorhin schon ein bisschen angetönt im Zusammenhang mit Amazon und Co., dass man einfach da auch passt, wo man welche Bücher kauft. Weil gerade auf Amazon werden viele Bücher angeboten, die eben nicht aus einem Verlag kommen, die auch nur aus einem Selbstverlag, also eben, das kann praktisch jeder machen, da sicher gucken, wer dahinter steht, welcher Verlag dahinter steht. Es muss ja nicht immer nur der Nachtschatten sein, es gibt ja auch noch andere Verlage, die Drogenbücher ausgeben, aber sicher nicht in dieser Größe wie wir und dass wir uns nur diesem Thema bilden, gewidmet haben. Also da denke ich sicher wichtig, dass man guckt, wer das geschrieben hat, welcher Hintergrund vielleicht auch der Autor hat und wo das erschienen ist. Also da gibt es sicher die Möglichkeit und da bietet natürlich unsere Plattform als Nachtschattenverlag sicher eine gute Ausgangslage dafür.
Also um es vielleicht nochmal zugespitzt zu sagen, kauft beim Nachtschattenverlag. Also natürlich nicht nur beim Nachtschattenverlag, aber die Verlage sind dringend darauf angewiesen, dass man direkt bei ihnen kauft, ne? Weil nur das ermöglicht eigentlich euer Überleben, ja, sage ich jetzt mal so platt. Und ja, gerade bei euch lohnt es sich natürlich ganz besonders. Also wenn ihr das Programm nicht kennt, des Nachtschatten-Verlags, dann geht mal und Nachtschatten CH oder auch Nachtschatten TV, ne? Da stellt ihr die neuen Sachen auch vor. Und das ist wirklich, also es gibt wunderschöne Ausgaben. Klar, die gebundenen Ausgaben sind ein Stückchen teurer, aber lieber mal sparen auf eine schöne Ausgabe und dann wirklich was im, ja, was Immerwährendes auch zu haben, weil immerhin, also mindestens der kulturelle Background dieser Substanzen, ja, und es ist, also bleibt natürlich erhalten und es ist was ganz anderes, mal so ein Buch in der Hand zu haben und eben für euch was ganz anderes, wenn ihr es wirklich dann direkt verkaufen dürft und könnt, ne? Also insofern super wichtig.
Also Amazon ist gut zum Gucken, was gibt's an Büchern zum Suchen, also früher hat man das dem VLB genannt, Verzeichnis lieferbare Bücher, auch kauft's auf jeden Fall nicht da, sondern eben entweder bei uns halt beim örtlichen Buchhändler oder auch sonst bei kleinen Shops, da fördert ihr uns wirklich mehr. Also ich sage immer, wenn jedes Buch über Amazon verkaufen wird, dann können wir morgen den Verlag zumachen. Also das ist sicher wichtig, dass man uns unterstützt und kleine Läden und so. Da sind wir natürlich schon froh. Aber es gibt zum Beispiel die Bücher auch als E-Book. Also wer jetzt ein kleines Budget hat, kann die Bücher sich auch digital reinziehen. Und was du vorher gesagt hast, Jessica, klar, die Inhalte können wir auch gratis verbreiten. Sie werden zum Teil auch als PDF auch großen Seiten als Gratis-Download angeboten. Da bin ich nur bedingt dagegen, weil ich finde auch grundsätzlich ist auch wichtig, dass das Wissen überhaupt verbreitet wird. Und vielleicht kommt auch jemand über so ein schwarz gedownloadetes PDF aus dem Verlag von uns überhaupt drauf, dass es von dem Autor noch mehr Bücher gibt, dass es überhaupt keine Nachtschatten gibt. Also man muss das immer ein bisschen differenziert sehen. Und grundsätzlich ist es wichtig, dass diese Literatur unter das Volk kommt und gelesen wird. Das ist für mich das Wichtigste.
Ich habe keine Fragen mehr, Rü. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, ich habe nur noch ein riesen Dankeschön zu sagen. Und ja, genau, und ich hoffe, genau, wir starten die Kooperation sozusagen nochmal neu. Also es werden bestimmt noch tolle Sachen bei euch ja auch noch erscheinen. Und da ist noch ein Riesenschatz zu heben, ja, auch mal AutorInnen und Autoren hier irgendwie nochmal abzubilden oder reinzuholen und deren ja Output. Ne, so. Also insofern vielen, vielen Dank. Das ist schön, dass es euch gibt. Und ich bin sehr froh über dieses Gespräch.
Das war's von uns an dieser Stelle. Der Nachtschatten-Podcast, der wird ja ermöglicht von Sonar, Safer Nightlife Berlin und Andrea, die können ja mehr als nur Podcast. Welche Angebote habt ihr denn außerdem?
Wir bieten beispielsweise Informationsstände auf Partys in Berlin, egal ob es ein Club ist oder ein Kollektiv, wendet euch einfach an uns und wir schulen auch euer Clubpersonal und bieten auch unterschiedliche Workshops für UserInnen. Das klingt spannend, dann schreib uns doch at sonar safer-nightlife.berlin oder check unsere Webseite aus. Und wenn du den Podcast spannend findest, dann lass uns doch einfach mal eine Bewertung da.